Klimakterium ist kein Gewächshaus. Der Podcast für Frauen ab 40, die ihre Wechseljahre rocken wollen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Nicht jedes Pfund geht durch den Mund. Die drei Hauptgründe, warum Frauen ab 40 nicht abnehmen. Ja, ich habe in meiner beruflichen Praxis immer wieder die Situation, dass Frauen ab 40 auf mich zukommen, weil sie schon lange erfolglos versuchen abzunehmen. Und das ist einfach ein ganz, ganz großes Thema in diesem Lebensalter, habe ich festgestellt. Und sehr, sehr viele Frauen erzählen mir immer, wenn ich frage, ja, was haben sie denn schon versucht, um abzunehmen, höre ich eigentlich fast immer, ja, ich habe auf Kohlenhydrate verzichtet oder ich esse gar keine Kohlenhydrate. Und das ist immer so ein Moment, wo ich tatsächlich sehr hellhörig werde, einfach aus dem Grund, weil ich eben weiß, dass die Schilddrüse, das ist ja das Organ, was unseren Stoffwechsel maßgeblich reguliert, und gerade bei Frauen Mitte 40 ist die Schilddrüse oft sehr empfindlich und anfällig für Störungen. Und die Schilddrüse, die reguliert eben über die Hormone, die sie produziert und ausschüttet, maßgeblich unseren Stoffwechsel. Und um diese wichtigen Stoffwechselhormone herzustellen, braucht die Schilddrüse unbedingt Kohlenhydrate. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte abnehmen und auf Kohlenhydrate verzichte, erreiche ich eigentlich, wenn ich eine Frau Mitte 40 bin, genau das Gegenteil von dem, was ich möchte. Wenn die Schilddrüse nicht genügend Kohlenhydrate bekommt, also vor allem langkettige Kohlenhydrate, wird der Stoffwechsel sehr, sehr langsam. Langkettige Kohlenhydrate findet man vor allem in Quinoa, Hirse oder Süßkartoffeln.
Ich sehe das ziemlich ähnlich wie du. Also zur Schilddrüse hast du das ja schon super erklärt. Kohlenhydrate sind im Moment so die Hauptschuldigen, ungeachtet dessen, wie alt die Frau ist oder in welcher Lebenssituation sie sich befindet. Neben dem, dass die Schilddrüse dringend Kohlenhydrate braucht, braucht auch das Mikrobiom dringend Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind unser Hauptballaststoffgeber und das Mikrobiom, was die Gesamtheit aller Darmbakterien darstellt, brauchen Kohlenhydrate und Ballaststoffe, um sich am Leben zu erhalten. Und man sieht dort so diesen schönen Zirkel, oder der zum Teufelskreis werden kann, weil es eine bestimmte Bakteriengruppe gibt, die wieder dafür zuständig ist, dass der Stoffwechsel sehr aktiv ist und damit quasi nicht jedes Gramm, das wir essen, zum Kilogramm auf der Waage wird. Und wenn wir sehr ballaststoffarm essen, dann dezimieren wir diese wichtigen Mikroben im Darm. Ich bin nicht grundsätzlich gegen kohlenhydratreduzierte Ernährungsformen. Man muss sich dann immer anschauen, wie ernährt sich die Frau, und dann kann man sicher Anpassungen vornehmen, oder auch bei bestimmten Krankheitsbildern ist eine starke Kohlenhydratreduktion für eine gewisse Zeit sinnvoll, aber auch dort immer nur für eine gewisse Zeit, nie für langfristig. Und einen sehr wichtigen Aspekt finde ich auch, dass Essen einen großen sozialen Charakter hat. Also Essen soll nicht nur die Aufnahme von Kalorien sein, damit wir leben und arbeiten und Energie zur Verfügung haben, sondern Essen ist ja auch ein großer gesellschaftlicher Aspekt und auch eine Sache, die richtig viel Endorphine ausschütten kann. So ein tolles Abendessen mit einem Glas Rotwein bei Freunden, und da darf es dann auch mal die Pizza sein, warum denn nicht, schüttet so viel Endorphine aus wie wenige andere Dinge. Und vor allem eine sehr restriktive Ernährungsform macht mir Stress, wenn ich die ganze Zeit darauf achte, dass nur kein Gramm Kohlenhydrate oder dies nicht oder ein gewisses Zeitfenster nicht eingehalten ist, dann habe ich so viel Cortisol im Blut. Und Cortisol ist unser Hauptstresshormon, dass ich das niemals wettmachen kann mit einer scheinbar gesunden Ernährung.
Vielleicht können wir ganz kurz, bevor wir auf das Thema Cortisol eingehen, nochmal erklären, das habe ich vorher vergessen, zum Thema Kohlenhydrate. Also falls das jemand nicht weiß, es gibt ja unterschiedliche Kohlenhydrate, nämlich lang- und kurzkettige Kohlenhydrate. Und die kurzkettigen Kohlenhydrate, die finden wir vor allem in Weißmehl und Zucker. Und die werden eben sehr, sehr schnell zu Glucose aufgespalten und gehen ins Blut und lassen den Blutzuckerspiegel eben sehr schnell, sehr hoch ansteigen. Und die langkettigen Kohlenhydrate, die brauchen einfach länger, bis die aufgespalten werden können und vom Körper verarbeitet. Und demzufolge steigt der Blutzuckerspiegel auch nicht ganz so schnell und so steil an. Und das wiederum hat zur Folge, dass damit für den Körper auch nicht so viel Stress einhergeht, also Cortisol ausgeschüttet wird.
Genau. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, was nehmen wir mit den Kohlenhydraten auf? Also ein leeres Weißmehl bietet uns einfach wenig Vitamine und Mineralstoffe, wohingegen ein Brokkoli oder ein Blumenkohl, der durchaus ja auch Kohlenhydrate hat, da kriegen wir noch so viel Vitamine und Mineralstoffe mit. Also wir dürfen nicht immer diese 0 und 1 Sicht auf die Dinge haben. Sollen wir überleiten auf das Cortisol? Ja, magst du da dazu was sagen?
Ja, es ist ja tatsächlich so, dass Stress dick macht. Das kann man wirklich so sagen, weil Cortisol einfach unseren Stoffwechsel blockiert. Und zwar aus dem Grund, wenn der Körper im Überlebensmodus ist, also sprich, wenn auf biochemischer Ebene ganz steinzeitliche Strukturen in unserem Gehirn aktiviert werden, geht es sozusagen um Flüchten oder Kämpfen, also um den Überlebensmodus. Und dann ist es eben so, dass der Körper nur noch die lebenswichtigen Organe versorgt. Also das heißt eben zum Beispiel Herz und Lunge, um den Kreislauf am Leben zu halten. Aber zum Beispiel die Verdauung oder der Sexualtrieb, das wird alles runtergefahren. Weil wenn ich von einem Bären verfolgt werde, macht es ja keinen Sinn, wenn ich in dem Moment jetzt den Impuls spüren würde, mich fortzupflanzen. Also das würde dann mein Überleben ja nicht sichern. Deswegen ist das vom Körper einfach so angelegt. Also das heißt, wenn jetzt in unserem Leben heutzutage jemand einen sehr, sehr stressigen Job hat und auch sehr viel Stress im Privatleben hat, kann es eben sein, dass der Körper von dieser Frau auf biochemischer Ebene sich im Überlebensmodus befindet und somit auch der Stoffwechsel eigentlich ja sozusagen lahmgelegt ist, kann man sagen.
Genau, was vielleicht hier auch noch wichtig ist, weil da kann man nochmal die Brücke schlagen dann zur Ernährung, was auch unterdrückt wird, ist das Immunsystem. Das haben wir oft nicht so auf dem Schirm. Aber wenn wir in dieser Stressphase sind, für die wir von unserer Auslegung, also so wie wir ursprünglich mal gedacht sind, maximal eigentlich so für 8 oder 10 Wochen im Stressmodus gut umgehen können und trotzdem uns gesund erhalten, dauert dieser Stressmodus länger, dann ist unser System darauf nicht ausgelegt. Und eine so lange Unterdrückung vom Immunsystem begünstigt einfach Entzündungen. Und da können wir auch Einfluss nehmen, also ob wir diesen Zustand dann noch verschlimmern, in Anführungszeichen durch unsere Ernährung, können wir durchaus beeinflussen. Das ist ja dein Spezialgebiet, Julia. Vielleicht magst du da noch was dazu sagen.
Ja, gerne. Also es gibt ja sogenannte entzündungsfördernde Lebensmittel. Also damit ist einfach gemeint, wenn ich bestimmte Nahrungsmittel zu mir nehme, dass die eben Entzündungen in meinem Körper aktivieren können oder aber die Verdauungsorgane, speziell jetzt den Darm, auch sehr belasten. Also dazu gehören zum Beispiel Gluten. Das ist zum Beispiel auch etwas, was die Schilddrüse gar nicht so gerne hat. Also Frauen, die eine Schilddrüsenunterfunktion oder sogar auch die Autoimmunerkrankung Hashimoto haben, die sollten Gluten tatsächlich eher meiden, weil das einfach sehr entzündungsfördernd wirkt. Genauso auch Lebensmittel aus Kuhmilchprodukten oder auch Fleisch aus konventioneller Tierhaltung. Und also das ist ja auch was ich in meinem Programm bei Best Body 40 Plus, da geht es ja darum, seine Hormone natürlich zu regulieren über die Ernährung, Bewegung und Entspannung. Und im Rahmen dieses Programmes stelle ich ja auch eine ganze Rezeptsammlung zur Verfügung, die eben also Rezepte beinhaltet, die sehr gut für die Schilddrüse und auch den Stoffwechsel von Frauen um die 40 sind.
Genau, ich habe in der Praxis die Möglichkeit, durch verschiedene diagnostische Tools den Zustand rauszufinden, ob Cortisol schon Schaden angerichtet hat im Körper, zum Beispiel über bestimmte Blutwerte oder über ein Cortisol-Tagesprofil im Speichel. Und resultierend aus diesen Ergebnissen können wir dann Maßnahmen einleiten, wie bestimmte Nahrungsergänzungsmittel oder auch homöopathische Arzneien, durchaus aber auch die Lebensführung. Also mir ist es schon auch wichtig, quasi nicht nur zu substituieren, sondern auch die Lebensführung zu ändern, weil wir können nicht so leben, dass wir quasi den Schaden wieder ausgleichen, indem wir dann Medikamente nehmen. Aber man kann das wirklich sehr gut Einfluss drauf nehmen und auch, wenn wir sehen, da sind schon Entzündungen im Körper, die wieder zurückzuführen. Und da ergänzen wir uns ja auch ganz gut, weil das ist uns beide wichtig, oder? Dass wir dauerhaft quasi uns so ernähren, dass es uns gut tut, aber mit Genuss natürlich. Also es gibt keine dauerhaften Verbote, sondern bestimmte Regulierungen, was mehr oder weniger zu essen ist. Und natürlich auch ein Bewegungsprogramm, das ich im Alltag umsetzen kann und das ich auch wirklich effektiv mit einem möglichst geringen Zeitaufwand umsetzen kann, ist das, was du tust, oder nach der Diagnostik.
Vielleicht kann man ja noch mal abschließend zusammenfassen, also die wichtigsten drei Punkte, die man als Frau ab 40 beachten sollte, wenn man abnehmen möchte, ist, dass man die Ernährung so umstellt, dass man zum einen entzündungsfördernde Lebensmittel reduziert. Dann zweitens ist ganz arg wichtig, sich, ich sag mal, schilddrüsenfreundlich zu ernähren, um über die Schilddrüse den Stoffwechsel zu pushen. Also das heißt, eben besonders auch auf langkettige Kohlenhydrate zu achten und, wie ich schon gesagt hatte, entzündungsfördernde Nahrungsmittel zu meiden. Und natürlich auch zu gucken, ob man irgendwo sogenannte versteckte Entzündungen im Körper hat. Also das kann zum Beispiel auch sein, dass man Probleme mit dem Zahnfleisch hat oder auch andere Entzündungen an den inneren Organen. Also da wäre es auch möglich, diese Entzündungswerte über ein Blutbild sozusagen mal zu überprüfen. Dann wäre es eben wichtig, das Cortisol, also die Stresshormone, zu senken, indem man natürlich auch die Entzündungen senkt, aber auch guckt, wo habe ich denn vielleicht Stress in meinem Alltag, den ich nochmal reduzieren kann oder vielleicht sogar ganz vermeiden. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
Nein, perfekt zusammengefasst. Und mir ist einfach wichtig zu sagen, wir sind nicht hilflos, sondern wir haben total viele Möglichkeiten, wie wir selber einwirken können, um gesund zu werden und gesund zu bleiben.
Genau, also ich denke, das Wichtige ist wirklich, dass ich mir klar mache, wie ist meine persönliche, individuelle Situation, welche Lebensmittel sollte ich zu mir nehmen, worauf sollte ich achten und welche Bewegungsform ist die richtige für mich, genau. Zusammengefasst. Genau. So, dann bleibt mir jetzt noch unsere nächste Folge anzukündigen. Und zwar geht es darum, um Hitzewallungen. This Girl is on Fire, Hitzewallungen oder warum es auch ganz ohne Schweißausbrüche geht. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Das war euer Wechseljahres-Podcast mit Julia und Andrea.
Wenn dir diese Folge gefallen hat,
Abonniere diesen Podcast, lass uns eine Bewertung da. Wenn du Fragen und Anregungen für uns hast, dann schreib uns ein E-Mail an hallo@klimakterium-podcast.de. Wir hören uns in der nächsten Folge.